HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Es gibt Menschen, denen das Leben tiefe Wunden schlägt, oft schon in der Kindheit. Um die Schicksalsschläge zu verarbeiten, suchen manche von ihnen Schutz hinter einer Mauer aus Angst und Misstrauen. Andere lassen in der gleichen Situation Nähe und Beziehung zu. Die einen verharren in Trauer und Resignation, die anderen schöpfen Hoffnung und neuen Lebensmut. Der Schmerz lässt die Menschen verschiedene Wege gehen. Leben mit einem schweren Schicksal. Doris Weber geht in Camino in HR2 Kultur der uralten Frage nach, warum das Schicksal so ungerecht ist und ob Schicksalsschläge im Leben zu mehr Menschlichkeit führen.
Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er das tägliche Brot nicht mehr schaffen. Wie er sich nun abends im Bette Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau: »Was soll aus uns werden? Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben?« »Weißt du was, Mann?« antwortete die Frau. »Wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dicksten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer an und geben jedem noch ein Stückchen Brot. Dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Haus und wir sind sie los.«
Es war früher so, früher hat meine Mutter, mein Vater mich geschlagen und so. Und dann sind wir weggezogen. Dann hat mein Vater meine Mutter bedroht mit dem Messer. Und das sind wir halt als erstes ins Frauenhaus. Dann ist mein großer Bruder und ich für ein paar Wochen hier ins Heim gekommen. Dann sind wir wieder raus. Dann gab es wieder Probleme mit meinem Stiefvater. Dann bin ich halt, weil es zu viel Streit gab mit mir und mit meinem Stiefvater, dann habe ich gesagt, irgendwann reicht was nicht mehr. Entweder er geht oder ich gehe. Da hat er gemeint, wer geht, wärst du dann, weil ich bleibe. Und da habe ich gesagt, ja, dann gehe ich. Meine Mutter, die war am Kochen, dann hat die Jeanette, der Jason und mein großer Bruder mir geholfen, meine Sachen packen. Dann hat der Peter mich hier ins Heim gefahren mit der Mutti. Und dann hat sie gesagt, wenn du dich gebessert hast und alles, dann gehst du wieder heim. Gleich danach, ein Jahr habe ich mich verbessert und alles. Und die hat mich im Stich gelassen, jetzt sitze ich immer noch hier. Das ist ein dummes Gefühl, wenn man ausgeschlossen ist. Das Allerschlimmste.
Ich habe noch einen Bruder, der lebt bei meiner Tante, weil meine Mutter, die hat gehofft, damit es ein Mädchen wird. Und dann ist es ein Junge geworden und dann wollte sie den nicht haben. Und dann hat meine Tante gemeint, bevor er abgetrieben wird, nimmt sie ihn. Und sie hat ihn jetzt großgezogen. Meine drei Geschwister, wo jetzt hier sind, die sind erst ins Heim gekommen. Und dann nach einem Jahr bin ich gekommen. Aber mein Vater, den kenne ich nicht. Dann habe ich halt für meine Geschwister manchmal gesorgt. Ich war ja auch im Hort. Und da habe ich auch immer Taschen gekriegt und da habe ich auch manchmal denen was mitgebracht zum Essen. Dann habe ich auch mal Geschirr gespült und gewaschen. Ja, ich habe immer aufgepasst auf meine Brüder, damit sie gut satt geworden sind. Das habe ich selber auf dem Taschengeld geholt. Da war ich 11, also so 11, so 10. Wenn Kinder geboren werden, dann brauchen wir die ja nicht gleich wegzustecken, weil dann haben ja die Eltern Schuld. Das denke ich manchmal. Warum ich geboren bin, wenn ich hier im Heim lebe, ohne Eltern und so.
Hänsel und Gretel, Lars und Timo und viele andere Kinder auf dieser Welt haben die Vertreibung aus dem Paradies ihrer Kindheit sehr früh erlebt. Ausgesetzt im Wald, in einem Heim, in der Verlassenheit. Als Lars seine Geschichte erzählte, wohnte der damals 13-jährige Junge schon 6 Jahre nicht mehr zu Hause. Seine Mutter hat ihn einfach vergessen.
Wenn ich Kinder habe, die liebe ich dann so arg und so, und dann könnte ich sie in ins Heim stecken und so. Denn geht es dann schlecht und alles. Ich würde sie nie ins Heim stecken. Das Heim ist nicht das Schlimmste, weil das Heim nimmt ja Kinder auf, wo keine Eltern mehr haben. Und das Heim will ja für die Kinder was Gutes. Und so, weil jeder wünscht sich Eltern so. Eltern ist das Wichtigste, was man hat. Aber es sollen bloß Eltern sein, die wohl die Kinder lieb haben.
Die Kindheit jedes Menschen ist eine Art psychologische Kriminalgeschichte. Sie bedeutet das Erkennen von Schönheit und Grausamkeit der Welt. Sie enthält Angst, Lust, Schmerz. Da gibt es Alkohol und Gewalt, sexuellen Missbrauch, die schwarze Pädagogik von Kommandos und Prügeln, die Scheidung der Eltern, eine destruktive Geschwisterkonstellation, die Wunde des Ungeliebtseins, die frühe Deponierung bei Großeltern oder Pflegeeltern, aber auch soziale Armut, Arbeitslosigkeit und Flüchtlingsschicksal. Wir kommen an der Tatsache nicht vorbei, dass die Kindheit im fahlen Licht der Lieblosigkeit fatale seelische Folgen haben kann.
Das schreibt der Philosoph und Gestalttherapeut Matthias Jung. Auch bei großem Schmerz ist der Lebensweg nicht unbedingt vorherbestimmt. Menschen gehen unterschiedlich mit ihren leidvollen Erfahrungen um. Die einen verharren in Trauer und Resignation, die anderen schöpfen Hoffnung und Mut.
Aber warum müssen manche Menschen schon in ihrer Kindheit so ein schweres Schicksal tragen? Warum ist das Leben so ungerecht? Eine uralte Frage, auf die es bis heute keine schlüssige Antwort gibt.
Matthias Jung weiß um die dunklen Schatten einer schweren Kindheit. Darum ist es ihm in seinem Buch »Die Schätze der Kindheit« so wichtig, sich auch auf die hellen Tage der Kindheit zu konzentrieren.
Das ist genau das, was wir sehr oft im eigenen Leben, aber auch in den Psychotherapien außer Acht lassen. Wir sind sehr oft defizitorientiert. Das fällt uns sofort eine Vaterwunde, eine Mutterwunde, die Wunde des Ungeliebtseins, familiäre Katastrophen, krankes Familiensystem. Die prägen uns natürlich bis in unsere erwachsenen Neurosen hinein. Aber wir vergessen darüber leicht, was für Prägestücke wir auch hatten. Ob es die Mutter war, der Vater war. Sehr oft sind es auch Großeltern. Freunde, Geschwister, Haustiere, Nachbarn, Lehrer. Das ist eine ganze Fülle. Wir sind nicht im luftleeren Raum entstanden und daraus erwachsen uns Riesenkräfte im späteren Leben, selbst wenn wir vergessen haben, woher wir diese antäische, diese Erdkraft bezogen haben. Auch eine schwere Kindheit birgt einen Schatz, weil sie die Widerstandskraft des Kindes stärken kann, die berühmte Resilienz, wie die Fachsprache es sagt. Also auch das ist durchaus nicht nur ein Malum, ein negatives.
Resilienz. Diese Kraft kann helfen, die schweren Zeiten des Lebens zu überstehen. Und dahinter verbirgt sich die frohe Botschaft:
Nichts ist hoffnungslos. Auch aus einer schweren Kindheit kann ein glückliches Leben erwachsen. Wir sind nicht dazu verurteilt, dass alles so bleiben muss, wie es ist.
In Hänsel und Gretel, Lars und Timo und all den anderen verletzten, unglücklichen Menschen schlummern ungeahnte seelische Kräfte. Aber was genau ist Resilienz?
Resilienz ist die Fähigkeit, trotz widriger Lebensumstände oder trotz Stress die psychische Gesundheit zu erhalten oder wiederzugewinnen. Das heißt, Menschen, die in der Lage sind, bei stressvollen Lebenserfahrungen eben zwar vielleicht mit einer kurzzeitigen psychischen Belastung zu reagieren, aber es dann wieder schaffen, nach kurzer Zeit auch wieder zurückzukommen in die psychische Gesundheit oder aber auch trotz schwieriger Lebensumstände, trotz eines Verlusterlebnisses zum Beispiel, psychisch gesund zu bleiben, stabil zu bleiben. Das sind resiliente Menschen.
So erklärt es Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität in Mainz und Direktor des Deutschen Resilienzzentrums, das 2014 in Mainz gegründet wurde und mit über 100 Mitarbeitern an dem Thema Resilienz arbeitet. Es ist noch eine junge Forschung, aber sie lässt schon heute spannende und vor allem gute Nachrichten erwarten. Denn fest steht bereits:
Der resiliente Verlauf ist der häufigere Verlauf. Menschen werden in einer Krise so schnell nicht aus der Bahn geworfen. Sie finden öfter als vermutet ziemlich bald wieder zu ihrer inneren Balance zurück. Während man sich bisher vor allem in der klassischen Psychiatrie oder Psychotherapie mehr mit dem Pathologischen beschäftigte, also mit zum Beispiel der Frage, warum werden Menschen durch Stress depressiv, rückt das Resilienzzentrum die Frage in den Fokus, warum bleiben Menschen trotz Stress gesund, also resilient? Welche Faktoren tragen zu ihrer psychischen Widerstandskraft bei? Im Deutschen Resilienzzentrum fanden Klaus Lieb und seine Mitarbeiter heraus, rund 100 Faktoren haben Einfluss auf unsere Resilienz.
Zu solchen Faktoren gehört zum Beispiel die Selbstwirksamkeitserwartung. Ja, dass zum Beispiel Menschen, die glauben, dass sie bei Stress oder bei schwierigen Lebensereignissen in der Lage sind, diese zu bewältigen, also an ihre eigene Wirksamkeit in der Bewältigung dieser Krisen glauben, das sind Menschen, die eher resilient sind. Eine andere Eigenschaft ist zum Beispiel ein realistischer Optimismus. Also Menschen, die nicht eine rosarote Brille aufhaben und alles immer nur easy sehen, sind die Resilienten, sondern die schon den Glauben an das Positive, an das Gute haben, also in der Lage sind, trotz dem, was sie traurig macht bei einem Stressereignis oder Verlustereignis, auch immer das Positive sehen. Auch das sind eher resiliente Menschen. Und Dazu gehört auch ein realistischer Blick auf die Dinge. Ja, das heißt, Menschen, die in der Lage sind, auch irgendwann mal zu sagen, wenn da ein Stressfaktor ist, eine unbefriedigende Beziehung, eine Sache, die einen auf Dauer belastet, die man aber nicht ändern kann, dass man dann auch mal sagt, okay, dann lasse ich die Finger davon und beschäftige mich nicht jahrzehntelang mit diesem Thema, sondern schließe es auch mal ab, trenne mich vielleicht aus einer Situation, die schwierig ist, um einfach realistisch die Situation einzuschätzen und dann auch daraus möglicherweise gestärkt hervorzugehen. Menschen, die Krisensituationen als Chance verstehen, sind resiliente Menschen, also die so die Grundeinstellung haben, wenn ich so eine Krise erfahre, dann weckt mich das heraus aus einer Lethargie, dann gehe ich in die Aktion. Ja? Menschen, die Stress oder Krisen als Schicksal, als was Unbeeinflussbares erleben, die sich zurückziehen, die sagen, ich kann ja gar nichts machen, ich bin die Sache hilflos ausgeliefert. Das sind Menschen, die eher Schwierigkeiten haben, mit diesen Krisen umzugehen, und die werden sicher eher daran krank werden.
Resilienz bedeutet körperliche, seelische und geistige Widerstandskraft. Man kann sie vermehren und man kann sie durch dramatische Erlebnisse verlieren. Doch das Gehirn ist ein plastisches Organ, dynamisch und bereit, in einem lebenslangen Lernprozess immer wieder neu Belastungen positiv zu verarbeiten. Klaus Lieb, Direktor des Deutschen Resilienzzentrums in Mainz, ist davon überzeugt, dass Resilienz durch Lernerfahrungen in der Kindheitsentwicklung und im späteren Jugend- und Erwachsenenleben entsteht.
Die Resilienzforschung hat da klar gezeigt, dass eben auch ein nicht kleiner Teil von Jugendlichen, die in sehr schwierigen, armen und sehr benachteiligten Konstellationen aufwachsen, dass auch ein signifikanter Teil von diesen Kindern auch einen guten langfristigen Entwicklungsprozess hat, ja, sodass daraus auch starke Persönlichkeiten werden können. Und wir sehen es auch immer wieder an Biografien von Politikern, Künstlern und anderen Menschen, die aus schwierigen Situationen sich heraus entwickelt haben. Aber leider ist es schon immer noch so, dass eben Menschen aus so benachteiligten Familien, wo dann auch noch Gewalterfahrungen und Drogen und so weiter sind, natürlich es viel schwerer haben. Aber es ist nicht ein hoffnungsloser Verlauf, sondern das kann umgedreht werden. Und das wissen wir eben heute, dass nicht alles determiniert, also sozusagen von der Wiege aus festgelegt ist. Damit würde man meinen, dass man eben unveränderbare Gene hat und ein schlechtes Elternhaus, und das heißt dann eben, dass dein ganzes Leben nichts wird. Das ist eben nicht der Fall, sondern wir haben eben auch epigenetische Prozesse, sagen wir. Also das heißt Erfahrungen, positive Erfahrungen, soziale Unterstützung zum Beispiel, ja, dass ich jemand habe, der mich unterstützt, der mir Hoffnung gibt, der mich anleitet, eben außerhalb der Familie. Solche Faktoren können dann auch wieder auf die Gene zurückwirken und können das Ablesen der Gene beeinflussen, das nennt man Epigenetik, und dann kann auch wirklich so ein Veränderungsprozess eintreten, obwohl es eigentlich alles dafür sprach, dass es nicht gut läuft.
Rupert Voss ist einer von den Menschen, die es schaffen, die Hoffnungslosigkeit im Leben junger Menschen umzudrehen, ihnen Selbstvertrauen und Mut zum Weiterleben zu geben. In seinem erfolgreichen Jugendhilfeprojekt Work and Box Company in München kümmert sich Rupert Voss um gewaltbereite junge Männer. Work steht für Arbeit, wieder einen Rhythmus finden und ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Box steht für Boxen, die eigenen Stärken und Schwächen erkennen, bis an die Schmerzgrenzen gehen, bei sich selber, nicht bei anderen. Maß finden in der Wahl der Mittel, nicht mehr fliehen vor sich selbst. Irgendwann das Unmögliche begreifen und auch wirklich daran glauben. Es ist gut, dass es mich gibt.
Die haben im tiefsten Herzen einen Wunsch. Der kommt immer wieder raus, je enger die Beziehung wird und je offener die Jungs sind. Sie wollen ein ganz normales Leben mit ihrem Dreier-BMW und eine Freundin und ein paar Kinder und eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder Dreizimmerwohnung. Das kommt immer wieder von diesen Jugendlichen. Das ist ihr tiefster Wunsch. Aber sie haben vollkommen die Hoffnung verloren. Die kommen auf die Welt, werden diskriminiert, geschlagen. Ihnen wird ganz klar signalisiert, du bist gar nichts wert. Und du musst dich ohnmächtig in die Gewalt oder in die Ausgrenzung oder wo auch immer fügen. Sie kriegen das in der Schule gesagt. Sie kriegen gesagt, ohne Hauptschulabschluss wirst du nichts. Und dann gehen sie nach 9 Schuljahren aus der 7. Klasse raus, weil sie rausfliegen, weil sie auch nicht beschulbar sind und haben jegliche Hoffnung darauf verloren, weil auch die ganze Gesellschaft ihnen gesagt hat, für dich gibt es keine Hoffnung mehr. Sodass sie mit der Haltung, ist doch egal, ob ich in den Knast gehe, eigentlich bei uns ankommen.
Ich glaube, dass es für Kinder nicht einfach ist, sich aus ganz schwierigen Situationen heraus dann andere Ankerpunkte im Leben zu holen. Ist sicher nicht so einfach. Also ich glaube, dass da auch viel Fürsorge notwendig ist. Also ist für viele Kinder dann auch ein Glück, jemand zu haben im weiteren Bekanntenkreis oder vielleicht eine Kindergärtnerin oder eine Lehrerin, die gesagt hat, ja, du bist mir nicht egal, ich schaue nach dir und ich kümmere mich um dich. Also das hat sicher auch was mit unserer Fürsorge zu tun in unserer Gesellschaft, dass wir auch auf Kinder schauen, die nicht in einer guten Lage sind, weil es für die eben schwierig ist, auch sich aus dieser Situation heraus zu befreien. Ja, wenn ich eben als Kind immer nur die Erfahrung mache, ich werde geschlagen oder ich werde devaluiert, also alles, was ich mache, wird schlecht geredet oder wird gesagt, du kannst nichts, du bist nichts, du kriegst nichts hin und wenn dir was passiert, dann bist du selber schuld und es waren nie die anderen. Also wenn das immer wieder ein Kind hört, dann wird es auch glauben, dass Beziehungspersonen immer so sind. Und die werden sich dann später auch genau die Partner aussuchen, die dann wieder genau das sagen zu ihnen. Also es ist sehr schwer, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass dann auch es andere Personen gibt, die sagen, ja, du bist okay, du bist wichtig, du hast deinen Platz in der Gesellschaft.
Weißt du, was du bist? Du bist ein Wunder. Du bist einmalig. Auf der ganzen Welt gibt es keinen zweiten Menschen, der genauso ist wie du. Und Millionen von Jahren sind vergangen, ohne dass es je einen Menschen gegeben hätte wie dich. Schau deinen Körper an. Welch ein Wunder! Deine Beine, deine Arme, deine geschickten Finger, dein Gang. Aus dir kann ein Shakespeare werden, ein Michelangelo, ein Beethoven. Es gibt nichts, was du nicht werden könntest. Jawohl, du bist ein Wunder. Und wenn du nachdenkst, kannst du dann einem anderen wehtun, der, wie du selbst, auch ein Wunder ist?
Ein Gedicht von Pablo Casals.
Und heute dürfen wir uns die Botschaften selber geben. Das ist das Großartige, sozusagen einen neuen Einstellsatz im Leben zu haben. Ich bin eine tolle Frau. Oder auch nur die Formulierung, die etwa bei den anonymen Alkoholikern gang und gäbe ist. Ich bin berechtigt, dieses Leben zu leben. Ich muss nicht ständig Leistungen bringen, um Anerkennung zu strampeln. Ich habe wie jeder Baum, wie jeder Busch, wie jeder Stern, habe ich eine Existenzberechtigung. Wie ich mit 35 Jahren zum ersten Mal in eine Gruppentherapie gegangen bin, da war ich ein Minderwertigkeitskomplex auf zwei Beinen. Ich habe Angst vor Menschen gehabt, ich habe eine Suchtdisposition gehabt. Und dann haben die mir in der Gruppe, die beiden Therapeuten, einen neuen Einstellsatz mitgegeben, der für mich schrecklich war. Der lautete, ich heiße Matthias, ich bin ein attraktiver und begehrenswerter Mann. Das war nun genau das, was ich niemals gesagt hätte. Das musste ich immer, wenn ich mich in der Gruppe gemeldet habe, musste ich immer sagen, ich heiße Matthias, ich bin ein attraktiver und begehrenswerter Mann. Und irgendwann mal, so nach einem Jahr, bin ich am Morgen aufgewacht und dann habe ich zum ersten Mal gefunden, der Satz ist doch gar nicht dumm. Warum sollst du weniger attraktiv und begehrenswert als andere Männer sein? Weil du nicht Fußball spielen kannst, weil du nicht Skifahren kannst, weil du zwei linke Hände hast und kein Dübel in die Wand kriegst. Und dann habe ich einen neuen Satz für mich gefunden, der lautete, ich kann anderes. Das ist nicht besser und nicht schlechter, es ist nur anders. Also so, diese Selbstermutigung ist außerordentlich wichtig und sich natürlich auch an die Ermutigungen unserer Umgebung, vor allem beispielsweise auch großartige Lehrerinnen und Lehrer, zu erinnern.
Resilienz bedeutet für den Philosophen und Gestalttherapeuten Matthias Jung auch Erinnerung und Selbstermutigung. In seinem Buch »Die Schätze der Kindheit« liegt ihm viel daran, den Blick auf die positiven Lebenseinstellungen, Talente und Fähigkeiten zu lenken, die wir, wie er sagt, den guten Feen, Schutzengeln und Zauberern unserer Kindheit verdanken.
Genau das beschreiben die Märchen. Da gibt es natürlich auch die böse 13. Fee, die das Dornröschen verwünscht. Da gibt es eine eifersüchtige Mutter, die das Schneewittchen buchstäblich erstickt und bedrängt. Das gibt es alles. Aber die guten Instanzen auch, die Wertschätzung uns gegenüber brachten, die zwischen Wesen und Erscheinung unterscheiden konnten, die sagten, ja, das ist noch unreifer, da ist noch sehr viel Suchbewegung. Aber in diesem Kind schlummert etwas ganz Göttliches. ist was ganz Großartiges. Und genau diese Menschen haben uns den Glauben an uns selbst gegeben. Wir sind nicht in einem Vakuum aufgewachsen. Wir haben unendlich viele Zauberer und Feen an unserem Geweg gehabt. Prägestücke, von denen wir Lebensfreude, Bildung, Spiritualität, praktische Fähigkeiten gelernt haben. Und dessen sollten wir uns mit Dankbarkeit erinnern und nicht immer defizitorientiert unsere Kindheit anschauen.
Denn manchmal können diese Erinnerungen daran sogar Leben retten. Das erlebte Mechthilde Gütemeier, Fachärztin für psychosomatische Neurologie, vor vielen Jahren in ihrer Klinik.
Da war ein Junge, 17 Jahre, der kam mit einem Infekt und das wurde sogar eine Blutvergiftung. Also der breitete sich so aus, das ist ein lebensgefährlicher Zustand. Und die Ärzte haben ihn abends in die Kammer schon gestellt, wo die Sterbenden hingelegt werden. Und diese Ärztin, die schon wusste, dass er mit 17 alleine über die Berliner Mauer geflohen war nach Westdeutschland, war hier Mutterseelen allein. Und diese Ärztin hat sich einfach gesagt, er soll nicht alleine sterben, ich setze mich einfach dazu. Und daraus ergab sich eine ganze Nacht. Und der schon ganz geschwächte Junge hörte sie ihn flüstern, sing Kinderlieder. Und dann hat sie Hänschen klein und dann hat sie, ja, alle Vögel sind schon da. Und dann erzähl Märchen. Und sie merkte, dass der ganz gierig zuhört. Und Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Nee, das hatte er ja nun gerade erlebt. Doch die Mutter weinet sehr, hat nun gar kein Hänschen mehr. Die Mutter wusste nämlich nicht, dass er geflohen war und wo er war. Nee, also das war genau seine Geschichte. Und so ist es ja auch in Märchen, dass oft die Geschichten der Menschen ja verdichtet vorkommen. Und dieser Junge ist am nächsten Morgen fieberfrei gewesen und konnte bald entlassen werden.
Zu den wertvollsten Schätzen im Leben zählt Matthias Jung ein bejahendes Umfeld, zu dem für ihn unentbehrlich die Großeltern gehören. Er nennt sie ein soziales Geschenk. Sie können zuhören, sprechen und sie spielen mit den Enkeln. Der Stoff, aus dem die Großeltern sind, heißt Erfahrung, Güte, Freude, Toleranz. Und weiter schreibt er in seinem Buch:
Wenn ich so eine weinende Frau oder einen erschütterten Mann frage, hast du Großeltern, erhellen sich die Gesichter. Ja, es sprudelt aus dem eben noch so verzweifelten Klienten ein Strom der guten Erinnerungen an Oma und Opa, väterlicher oder mütterlicherseits, wie ein Quell der Freude heraus.
Auch Rolf Haubel, der sich als Psychoanalytiker und Soziologe am Frankfurter Sigmund-Freud-Institut mit dem Thema »Die Fähigkeit, allein zu sein« befasste, berichtet dazu aus eigener Erfahrung.
Ich bin ein Großmutterkind. Meine Großmutter ist für mich eine der zentralen Personen gewesen. Und es gibt bis heute, obwohl sie lange, lange, lange tot ist, Momente, wo ich, wenn ich in dieser Weise trostbedürftig bin, mich an Situationen erinnern, die für mich prägend geworden sind, die mit meiner Großmutter verbunden sind. Das ist nicht etwas, was ich in dem Sinne bewusst aufrufe, sondern in solchen Situationen fallen mir überraschenderweise solche Situationen ein. Und wo das der Fall ist, da sagen wir, wir treten in Kontakt mit unseren guten inneren Objekten. Und Menschen, die das nicht haben, die nicht auf solche Objekte zurückgreifen können, die eine Lebensgeschichte haben, wo es niemals ein solches Objekt gegeben hat, die sind tatsächlich in einer existenziellen Art und Weise einsam. Und zwar eben auch dann, wenn sie in Gesellschaft sind. Weil diese inneren Bilder, die lassen sich nicht einfach durch äußere Geselligkeit ersetzen.
Resilienz oder die Schätze, die wir in uns tragen? Eltern, Lehrer, Freunde, Großeltern, ein liebevolles Haustier, ein Baum im Garten, eine Blume, ein Gedicht, ein Lächeln. Mögen die Landschaften, die manche Kinder und Jugendliche durchqueren müssen, noch so kalt und karg sein, vielleicht gab es auch für sie irgendwo einen Zauberer oder eine Fee. Resilienz ist die Fähigkeit, trotz widriger Lebensumstände die psychische Gesundheit zu erhalten oder wiederzugewinnen. Es ist der Glaube an die innere Kraft, an die Seelenstärke. Eine Schule der Menschlichkeit, die lehrt, nicht aufzugeben, immer einen neuen Anfang zu suchen. Und was wurde aus Hänsel und Gretel, nachdem sie die böse Hexe im Backofen verbrennen und fliehen konnten?
Da kam ihnen der Wald immer bekannter und immer bekannter vor. Und endlich erblickten sie von Weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte. Die Frau aber war gestorben. Gretel schüttelte sein Schürzchen aus, dass die Perlen und Edelsteine in der Stube herumsprangen, und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorgen ein Ende, und sie lebten in lauter Freude zusammen.
Leben mit einem schweren Schicksal, Schule der Menschlichkeit. Sie hörten einen Beitrag von Doris Weber.